Gut. Lieber Joshua, erzähl mir doch mal bitte, was hast du heute gefrühstückt?
Zwei Scheiben Brot, Käse, Marmelade.
Und damit herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zur insgesamt vierten Ausgabe des Reutcast. Einmal im Monat spreche ich mit einem meiner Mitschülerinnen oder Mitschüler darüber, was wir hier in diesem Monat in der Reportageschule Reutling so gelernt haben, was wir so gemacht haben. Und heute sitzt mir der Joshua Kocher gegenüber. Hallo Joshua.
Hallo Paul.
Wir wollen gleich noch später ein bisschen darüber reden, nicht nur was wir in der Schule gemacht haben. Du hast ja auch wieder ein Thema mitgebracht, worüber ich mich sehr freue. Und ich möchte auch immer noch diese Gelegenheit nutzen, mich bei all den Leuten zu bedanken, die mir dieses Jahr hier finanzieren. Wir nehmen diese Aufnahme relativ früh im Monat gerade auf. Es ist der 14. April, ein Mittwoch ist es. Es ist relativ kaltes Wetter draußen. Der April hat sich nochmal richtig von seiner schlechtesten Seite gezeigt. Nichtsdestotrotz nutzen wir natürlich die Gelegenheit, um erstmal bei allen Leuten fröhlich und kräftig Danke zu sagen. Es fällt dieses Mal ein bisschen knapper aus, weil ich es nicht mehr geschafft habe, mir die Kontoauszüge noch zu ziehen. Deswegen gibt es jetzt hier nur eine kleine Auswahl an Förderinnen und Fördern, die mich über PayPal unterstützt haben. Da fangen wir erstmal mit Enno Lenze, der hat mir 50 Euro geschickt. Vielen lieben Dank dafür. Enno ist ein Kollege von mir, ich habe es immer nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, was der macht. Der hat sowieso so einen Story-Bunker in Berlin, hat irgendwie so eine Art Museum. Crazy Typ und wirklich so der Vorzeigereporter, der dann auch in Kriegsgebiete und Krisengebiete fährt. Also
klingt schon mal geil, ne?
Ja, es ist auch echt ein starker Typ und das ist, glaube ich, das zweite oder dritte Mal, dass er mir jetzt hier Geld schenkt. Also Enno, lieben Dank an der Stelle. Carsten Stürmer hat auch mitgemacht mit 10 Euro, genauso wie Christian Kaltepot. Cooler Name. Peter Thyssen hat 10 gespendet. Oliver Rotsch hat 20 auf den Tisch gepackt. Max Fabian Thomas hat ebenfalls 10 gespendet. Und dann gab es noch was sehr Lustiges, nämlich ein alter Schulfreund von mir, Oskar Krüger, hat mir irgendwann Geld überwiesen. Oskar Krüger ist nun wirklich so ein Allerweltsname, dass ich es erstmal nicht zuordnen konnte. Aber erstmal habe ich mich einfach nur gefreut, denn er hat mir einfach sage und schreibe 500 Euro gespendet und schickte mir dann bei Instagram eine Nachricht. Ey Paul, du, ich habe versehentlich eine 0:4 dran gehängt. ich habe natürlich sofort ihn geblockt und gesagt, kannst mich mal. Nein, natürlich nicht. Ich habe ihm dann umgehend den Betrag zurücküberwiesen. Leider hat PayPal auch mit der ganzen Sache ordentlich was verdient. Blöd gelaufen, aber danke, lieber Oskar, auch für die 50 Euro. Die freuen mich sehr. Und ich glaube, er ist Krankenpfleger. Also der,
ja, krass.
Der kann das Geld eigentlich an anderer Stelle auch, glaube ich, gut gebrauchen. Benjamin Gensing hat nochmal 10 gespendet. Nicole Marxen, einzige weibliche Förderin diesen Monat, zumindest über PayPal, hat 25 Euro gespendet. Manuel Guzman, Kameramann-Kollege, glaube ich, kenne ich nicht persönlich, aber ist mir auf jeden Fall über Instagram bekannt, hat 10 gespendet. Genauso wie Oliver Kirstein. Dann gibt es noch einzelne Spenden von einem gewissen Yves Bellinghausen.
Ja, den kennen wir.
Den kennen wir, aber da ging es auch, glaube ich, nicht darum, dass er mir für meine Stiftung 24 was spenden wollte, sondern das sind dann immer so die, was ich, er gibt mal Pizza aus, dann schicke ich ihm was zurück und so weiter. Und Andreas Richter, das ist tatsächlich der Vater meines Stiefbruders, also so gesehen halt Familie, ich komme ja so ein Patchwork-Konstrukt, der hat mir tatsächlich auch mal 100 gespendet. Lieber Andreas, falls du das hier hören solltest, vielen lieben Dank dafür. Und tatsächlich hat sich noch eine Art Förderer aufgetan in den letzten Wochen, nämlich das Neue Deutschland. Hat mich jetzt schon zweimal angefragt, ob ich nicht über sie für sie schreiben möchte, über die Querdenkerbewegung, wo ich ja weiterhin in großer Regelmäßigkeit auf diesen Demos rumlatscht. Das kriegst du ja auch immer so ein bisschen mit, ne?
Ja, genau. Ich habe gesehen, bei Instagram warst du in der Story vom Zapp Medienmagazin. Was hat's denn damit auf sich?
Ja, ne, ich habe die Kollegen von Zapp tatsächlich schon vor ein paar Monaten mal kennengelernt. Insbesondere den Nils Altland, der, ich glaube, das war im September, das erste bis jetzt auch einzige Mal mitbekommen hat, wo ich richtig Stress hatte mit meinen Queries, wo ich echt dachte, jetzt kriege ich hier auf die Schnauze.
Wo war das?
Das war in Berlin vor dem Kosmos. Da haben die da war das, glaube ich, World Health Summit Forum oder sowas. Mhm. Und die haben natürlich vermutet, dass dort ich Teile der neuen Weltordnung treffen und fiese Pläne aushacken und sind dann vor diesem Kosmos, dieser Multifunktionshalle in Berlin-Friedrichshain aufmarschiert. Es war gar nicht so eine große Demo, aber es hatte so einen sehr eigenartigen Vibe da auf einmal. Also ich war auf einmal so umringt von so 10 wütenden Männern, die alle auf mich eingeredet haben. Und einer mir nochmal erklärte, dass ja Schwarz-Weiß-Rot voll okay ist und ich soll mich mal nicht so haben. Ich bin, glaube ich, nur aus der Situation rausgekommen, indem ich so die einzige einigermaßen vernünftige Person dort in der Runde immer so mir rausgegriffen habe nach dem Motto, lass doch mal kurz abseits ein bisschen reden. Und dann hatte sich dieser Pulk relativ schnell aufgelöst, aber Nils Eitland von Zapp bekam mich halt nur mit, wie ich aus diesem Pulk einmal rausrannte und völlig drüber war, weil ich echt dachte, jetzt knallt's hier gleich. Und die haben mich am vergangenen Sonntag in Frankfurt begleitet, waren zumindest dabei, haben sich auch ein bisschen angeguckt, was dort passiert. Da ist ja Querdenken aufmarschiert und wollten eigentlich vor dem Hessischen Rundfunk demonstrieren. Dann hat die Stadt aber gesagt, nee, das geht aber gar nicht. Und dann mussten sie in einen Park am Stadtrand ausweichen und die Stimmung war relativ beschissen, weil das Wetter war nicht gut und alle hatten irgendwann so ein bisschen schlechte Laune.
Das heißt, eine Dokumentation über Querdenken mit dir als ein Protagonist oder als der Hauptprotagonist?
Ich glaube, als ein Protagonist. Ich glaube, das kommt heute Abend irgendwann im Laufe des frühen Abends, glaube ich, wird das ausgestrahlt. Ich bin selber sehr gespannt. Das ist immer sehr eigenartig, wenn man sich dann auf einmal selbst irgendwie so in so einem Fernsehen sieht. Bin so ein bisschen abgehärtet dadurch, jetzt, dass ich zumindest weiß, wie meine Stimme immer klingt. Aber man hat ja auch da keine Hoheit, was jetzt da reingeschnitten wird. Ich hoffe, ich habe keinen Scheiß erzählt.
Ich bin gespannt. Also das heißt heute 15. April?
Genau.
14. April, ja. Das heißt, wenn der Podcast ausgestrahlt wird in der Mediathek.
Ist es hoffentlich schon zu finden, ja.
Okay.
Ich gehe doch mal stark davon aus. Die von Zapp sind da eigentlich immer ziemlich cool. Ist ja auch ein Medienmagazin. Von daher sollte man nicht erwarten, dass das auch klappt. Genau. Das Neue Deutschland ist jetzt ein neuer Auftraggeber von mir. Das ist tatsächlich, muss man leider sagen, sind die Gehälter so dünn, dass es man fast eigentlich als Aufwandsentschädigung eher auffassen muss, als jetzt als wirkliches Gehalt. Aber gut, meine Mutter als alter Ossi hat sich natürlich, ich kann jetzt nicht sagen gefreut, weil sie natürlich das Neue Deutschland auch aus ganz anderen Zeiten kennt. Weiß nicht, hast du eine Verbindung zum Neuen Deutschland? Hast du mit der Zeit nochmal was zu tun gehabt?
Überhaupt nicht, ne.
Du bist ja auch Freiburger, ne? Also.
Ja, bei uns gibt's, glaube ich, eine Zeitung, die Badische Zeitung, bei der ich gearbeitet habe. Und dann hört es auf, ja. Die Taz liest man noch ein bisschen, ja. Aber dann.
Die ist bekannt doch zumindest dort in der Region.
Auf jeden Fall, zumindest in den linksalternativen, linksgrünen Stadtvierteln, ja.
Aber Neues Deutschland kriegt man dort nicht. Aber war dir die Zeitung ein Begriff davor? Also kanntest du die?
Nee.
Es war, glaube ich, nicht. Ich glaube, es war die zweitauflagenstärkste Zeitung der DDR hinter der Chemnitzer Freien Presse. Mhm. Und wenn ich richtig weiß, war es das Hauptparteiorgan der SED.
Ah ja.
Naja.
Ja, das,
wie die schreibe ich jetzt?
Ich glaube, weiter von der DDR weg als in Freiburg kann man nicht sein.
zumindest auch inhaltlich wahrscheinlich, ne?
Ja.
Nee, das Neue Deutschland ist so ein witziges Geklüngel aus schon so alten DDR-Typen, die das irgendwie noch alles ganz cool finden. Ich glaube aber auch viele tendenziell oppositionellere eher, die auch schon damals nicht sonderlich zufrieden waren. Also da gab es schon noch kritische Ohren dort, aber man wurde natürlich nicht gedruckt mit solchen Aussagen. Mhm. Und jetzt haben sich auch sehr, sehr viele so junge Berliner Linke auch da zusammengetan. Also ich glaube schon, dass es eine coole Zeitung ist, wo man auch coole Sachen machen kann. Ja, das mit der Vergangenheit ist natürlich immer schon so ein kleines Problem natürlich halt dann. Und wahrscheinlich auch für viele jetzt ein Grund, wie jetzt vielleicht auch für dich oder für deine Familie aus Freiburg, das dann auf gar keinen Fall zu lesen, so diesen alten Ossi-Kram.
Ja, also ich meine, man kann sich halt einfach auch nicht kaufen. Also es gibt es dann keinen Kiosk, ne?
Ich habe auch gestern hier im Bahnhofsshop hier in Reutlingen gefragt, ob sie es in Neudeutschland haben. Die Frau hat mich angeguckt, als hätte ich gerade nach einem völkischen Beobachter gefragt.
Was wollen Sie, Herr Gäber?
Ja, so ungefähr. Wollen wir ein bisschen drüber quatschen, was wir diesen Monat so gemacht haben? Wir sind jetzt, ich glaube, knappe 3 Wochen hinter der letzten Aufnahme mit Charlotte Köhler. Was ist so passiert? Was ist dir auf jeden Fall noch hängen geblieben aus den letzten paar Wochen?
Ich glaube, ich fange direkt gestern an. Das ist mir noch am nächsten. Wir hatten gestern und vorgestern 2 Themenblöcke Wissenschaftsreportage mit Eva Wolfangel und einem Redakteur vom Science Notes Magazin aus Tübingen. Das war richtig cool, fand ich. Richtig nerdige, aber gleichzeitig nahbare Menschen hat man ja nicht so oft, aber die waren super cool irgendwie. Wir hatten eine richtig gute Themenkonferenz, hat jede und jeder von uns ein Thema gepitcht und wurden eigentlich fast alle gut aufgenommen und wenn sie nicht so super waren, dann so gedreht, dass sie super werden und ich glaube, da kommen richtig gute Sachen raus.
Was ist dein Thema? Worüber wirst du schreiben?
Ich werde am Beispiel eines Brotes, das an der Uni Hohenheim hier in Stuttgart erforscht wird, zeigen, was wir für die Zukunft der Lebensmittelproduktion lernen können. Also wie können wir Weizen so anbauen, dass es dem Klimawandel trotzt? Wie kann man aus übrig gebliebenen Teigmassen Bioplastik herstellen? Und wie lässt sich dieses Brot auch noch am besten verdauen vom Mensch? Das will ich nachzeichnen.
Also die Zukunft des deutschen Brotes sozusagen, die du da aufzeigst.
Genau, deutscher geht's glaube ich nicht als das Brot, ja.
Ich habe mich ja tatsächlich für ein so halbes Ich-Thema auch entschieden. Meine Mutter, lieben Gruß an der Stelle, die hört regelmäßig meine Folgen, ist frühere Homöopathin gewesen. Ich glaube, kein Thema innerhalb der Wissenschaft spaltet so sehr und schlägt so hohe Wellen wie Homöopathie. Und mir ist natürlich auch das bewusst, dass die Studienlage zu dem Thema wahnsinnig schlecht ist und es eigentlich zumindest aus einer fundiert wissenschaftlichen Sicht wenig Argumente gibt, warum man homöopathisch sich behandeln lassen sollte. Das Faszinierende daran finde ich aber immer, dass ja jeder, der oder auch alle Studien zum Ergebnis kommen, bis über den Placebo-Effekt wirken diese Mittel nicht. Und ich finde aber ehrlich gesagt diesen Placebo-Effekt so wahnsinnig faszinierend. Was passiert denn da bitte im Körper, dass ein Nichtmittel auf einmal eine Reaktion auslöst und sogar zur Heilung führt? Das ist ja eigentlich absoluter Wahnsinn.
Ja, ich bin Fan und das war echt spannend. Die Eva hat ja erzählt, dass bei irgendeiner Corona-Impfung hat irgendwie die Placebo-Gruppe über Müdigkeit geklagt. Mhm. Aber richtig viele, ich glaube 30% oder so.
Und interessanterweise haben die trotzdem Antikörper dort entwickelt, ne? Also das, wo man sich ja eigentlich fragt, wie soll denn das funktionieren, wenn da eigentlich nichts in diesem Stoff drin ist. Also ja, also da muss ich mal gucken. Das, was ich bis jetzt in der Recherche rausgekriegt habe, ist, dass man eigentlich noch sehr wenig über den Placebo-Effekt weiß. Also man weiß es, dass es ihn gibt, man weiß auch, dass er funktioniert. Man kann sich auch ungefähr zusammenreimen, was dann da im Körper wohl passiert. Wir kennen das ja vielleicht auch, dass wir einfach nur von dem Geruch von Kaffee schon ein bisschen wacher werden, obwohl da eigentlich überhaupt nichts passiert in unserem Körper. Also zumindest in die Richtung geht es, aber ich fürchte, es wird ein ziemliches Rumgestocher im Nebel. Bin sehr gespannt, was da noch so auf uns zukommt.
Ich freue mich sehr. Placebo-Effekt, ich bin Fan. Ja,
das zieht jetzt ja auch ordentlich an. Ne? Wir haben jetzt ja ich glaube, jetzt sind 2 Wochen insgesamt Zeit für genau dieses Thema. Also und in der anderen Woche haben wir noch ein anderes Ding vor uns, nämlich die Ich-Reportage.
Stimmt, ja. Da hatten wir auch noch Input von Lisa McMinn, Nannenschulabsolventin und ehemalige stellvertretende Chefredakteurin von Vice. War auch ein richtig cooler Samstag mit ihr. Wir haben den ganzen Tag über die Ich-Reportage gequatscht, wo die Klasse so ein bisschen gespalten war. Es gab das eine Lager, das irgendwie nicht so cool findet, und die anderen, die so akzeptabel finden. So richtige Fans haben wir, glaube ich, nicht.
Würdest du dich jetzt Fan der Ich-Reportage bezeichnen?
Eher in Richtung Fan als dagegen, ja. Wobei ich jetzt auch nicht die über alles stellen würde, aber ich lese sie gerne, ja.
Was war so mit einer der besten Ich-Reportagen, die du gelesen hast? Kannst du dich daran noch erinnern?
Jetzt auf das Seminar bezogen sicher die Taz-Reportage. Wir waren wie Brüder. Mhm.
Die war großartig.
Die war richtig, richtig gut. Aber auch Marvin Kuh als Chinese auf der bayerischen Chinesenfasching fand ich auch richtig witzig.
Die war vor allem deswegen so witzig, weil er jetzt dort nicht hin ist und halt nur gejudged hat nach dem Motto, was macht ihr hier für eine rassistische Kackscheiße, sondern halt gesagt hat, okay, das ist in ein paar Punkten absolut rassistische Kackscheiße und in vielen anderen Punkten ist es tatsächlich... Oder nimmt man es dann den einzelnen Leuten nicht so übel, weil sie es besser wissen? Also weil sie sehr wohl wissen, dass sie hier gerade ein rassistisches Klischee bedienen, allerdings das auch sich spiegeln und wiederum halt dann teilweise ja sehr nah auch an der chinesischen Kultur dran sind, sich da sehr viel informieren, sehr viel Bescheid wissen. Also ich fand es so eine angenehme Mischung aus, naja Leute, eigentlich geht das so nicht mehr im 21. Jahrhundert und okay, es ist trotzdem irgendwo auch manchmal ein bisschen witzig.
Voll, ja.
Und er natürlich als Chinese, Deutsch-Chinese, da auch nochmal sehr viel mehr Recht hat, dann auch darüber zu urteilen natürlich, als ich jetzt oder wir jetzt als Whiteys.
Ja, voll. Also ich fand, das war zum Beispiel ein Text, den ich mega gut fand. Aber es gibt natürlich auch viele, die halt nicht so cool sind, und ich glaube, das ist auch das Problem mit der Ich-Reportage, dass es einfach viele, wenn nicht zu viele, schlechte Ich-Reportagen gibt, und deshalb spüren wahrscheinlich viele von uns so ein bisschen eine Abneigung dagegen.
Ja, ich habe vor allem im Videobereich nerven mich diese Ich-Bezogenheit immer sehr. Also ich finde gerade bei Texten, wenn es wirklich was mit einem selber zu tun hat und das gar nicht anders geht, außer es aus seiner eigenen Sicht zu beschreiben, finde ich auch, dass man das definitiv mal machen kann. Aber gerade, ich erinnere mich immer noch an eine Y-Kollektiv-Reportage schon ein paar Jahre her aus Belgrad, die mich tatsächlich auch damals inspiriert hat, selber dann nach Belgrad zu fahren und dort eine Reportage zu drehen. Und ich war so genervt von dieser Protagonistin, die sich auf eine unangenehme Weise in den Mittelpunkt gestellt hat. Und so mein persönliches No-Go war, als sie dann angefangen hat, an die Bedürftigen dort, um die es in dem Film ging, dann selber Essen auszuteilen oder irgendwie so Sachen zu helfen. Mhm. Und eigentlich immer so die klassische Regel ist, du machst dich mit keiner Sache gemein, auch nicht mit einer guten. Und ich das ja manchmal auch nicht brauche, dass mir jetzt nochmal der Protagonist oder die Protagonistin erklärt, wie betroffen sie gerade davon ist. So, das kann ich mir dann ungefähr schon selber zusammenreimen.
Ja, und oft braucht es Ich halt auch einfach nicht. Also wenn, ich finde, eine gute Ich-Reportage macht aus, dass das Ich einfach notwendig erscheint. Und das ist halt in so vielen Fällen einfach nicht der Fall. Ich glaube, das ist genau das Problem, was wir damit haben.
Ja. Ein letzter Punkt noch zu dem, was wir in der Schule gemacht haben, sind die Interviews. Das hatten wir beim letzten Mal mit Charlotte auch schon kurz einmal angerissen. Ich habe tatsächlich eine Stunde, bevor wir diese Aufnahme begonnen haben, eine Zusage bekommen für meine Interviewpartnerin, nämlich Rita Falk. Kannte ich davor ehrlicherweise auch fast gar nicht. Die ist Krimi-Autorin, schreibt diese Eberhofer-Krimireihe. Ich weiß nicht, kanntest du sie davor eigentlich?
Ich kannte diese komischen Plakate, die jetzt auch hier in Reutlingen zum Beispiel am Kino hängen. Die wurden ja alle verfilmt, glaube ich, die Bücher. Und halt alles so schön klischee-bayerisch mit Schweinshaxen und was weiß ich, Dorfpolizist in Lederjacke und so. Ja, war mir jetzt nicht unsympathisch, aber ich habe mir jetzt auch nie angeschaut, muss ich sagen.
Ich habe mir tatsächlich den ersten Film angeguckt und ich finde, also er hat definitiv seine Stärken. Ich kann auf jeden Fall gut nachvollziehen, warum das so erfolgreich ist, gerade weil sie eine sehr lockere, angenehme Schreiber hat. Der Humor ist teilweise sehr derbe, also wirklich richtig, richtig heftig. Ich war selbst überrascht dann davon, wenn dann irgendwie irgendein Typ sich irgendwie auf die Zugleise gelegt hat und es nicht ganz klar ist, war es jetzt ein Mord, war es Selbstmord, und dann wird so der Kopf so rumgereicht und dann macht doch einer irgendwie so einen lustigen Witz über den, dass das ja irgendwie der Kopf von, also wirklich richtig, richtig grotesk, dass ich mal zusammenzuckt und das eigentlich nicht in so einem ja doch eher seichten bayerischen Provinzkrimi dann erwartet. Jetzt haben wir mit Julia Prosinger und Norbert Thommer vom Tagesspiegel wahnsinnig langes Seminar auch dazu gemacht. Und ich habe tatsächlich gelernt, dass diese Nichtvorbereitung auf ein Interview definitiv auch manchmal seine Stärken hat, wenn man eben improvisieren muss, aber auch wahnsinnig schief gehen kann und man sich mit extrem guter Vorbereitung vor allem davor schützt, nicht schon wieder Fragen zu stellen, die dir die Interviewpartnerin schon 50.000 Mal gehört hat.
Ja, genau, man kann halt mega tief einsteigen. Das haben wir auch jetzt gemerkt, der Yves Bellinghausen, der auch schon hier war, und ich. Wir haben uns Deutschlands beste Nase geschnappt. Marc vom Ende, Chefparfümeur bei Symrise, Marktführer für Duftentwicklung, kurz vorm DAX-Durchbruch, mega erfolgreich. spannender Typ irgendwie. Und da ist man natürlich auch versucht, so Wissensfragen zu stellen, irgendwie, wie entwickelt man ein Parfüm oder wie ist die Technik der Nase so in die Richtung. Aber wenn man sich da überall einliest, dann kann man so richtig schön tief reintauchen und mit ihm über Akkorde reden, zum Beispiel, dass Erdbeergeruch und Zuckerwattengeruch frisches Gras ergibt, solche Sachen. Mhm. Und das weiß man dann vorher und dann kann man mit ihm da schön einsteigen. Und er hat wahrscheinlich auch das Gefühl, ein bisschen ernster genommen zu werden. Ich meine, wir fahren extra nach Berlin für ihn, um ihn dort zu treffen.
Gibt es eine Frage in eurem Fragenkatalog, auf die du dich schon richtig freust, die ihm zu stellen, oder von der Antwort aber sehr gespannt bist?
Ja, wir haben erfahren, dass Kanye West seiner inzwischen Ex-Frau Kim Kardashian ein Hologramm ihres verstorbenen Vaters geschenkt hat. Und wir haben uns gefragt, kann man auch den Geruch des Vaters wiederherstellen? Also ein bisschen in Grenouille von Süßkind reingegrätscht. Kann man einen Menschen parfümieren? Das ist, glaube ich, die Frage, die so im Raum schwebt.
Ohne dass man denjenigen tötet und die Haare absäbelt und dann in Öl oder in Fette irgendwie einsaut und dann das alles abzieht.
Ich glaube, das wäre der Punkt, an dem wir aus seiner Wohnung in Spandau verschwinden werden.
Wenn er sagt, ihr riecht so gut, ihr beiden. Wollt ihr nicht kurz noch hier bleiben oder so? Ja, nee, das wollen wir nicht. Ansonsten gibt's noch so Reutling-mäßiges Neues. Also bei mir in meiner Wohnung, in der WG, in der ich wohne, ist jetzt schon seit 3 Wochen haben wir kein Gas, weil da irgendwelche Sachen mit den Abbuchungen wohl nicht so funktioniert haben, wie sie sollten. Und die, also wenn der Gerichtsvollzieher kommt und die alles abstellt, dann darf er zwar alles abstellen, aber darf es nicht wieder anstellen. Da muss man sich schon selber drum kümmern. Und jetzt stellt sich langsam raus, dass der Boiler bei uns einfach so alt ist, dass keine Gasfirma der Welt den jetzt einfach anmachen möchte, weil sie Sorge haben, dass ihr sie dann Ärger kriegen, falls das Ding irgendwie durch die Ohren fliegt. Deswegen ist es bei mir in der Bude gerade arschkalt.
Und das ergibt sich das schöne Bild, dass Paul und Yves so gut wie jeden zweiten Tag die Treppe hochkriechen bei uns, um bei uns duschen zu können, und immer mega unangenehm sich fühlen, aber sie sind natürlich immer willkommen.
Ach, es geht eigentlich inzwischen. Also man fühlt sich halt immer nur so wie so ein Idiot, wenn man bei anderen, bei fremden Leuten duschen muss.
Ja, es hat ja hoffentlich bald ein Ende.
Das für euch hoffentlich. Naja, wir werden mal gucken. Der Podcast geht ja irgendwie in 2 Wochen online. Mal sehen. Wenn es bis dahin immer noch nicht ist, dann mache ich, glaube ich, da aber auch mal eine Ansage, weil irgendwann reicht es ja auch mal.
Aber noch stinkt Paul nicht, zumindest.
Ich habe mich auch mit Ex eingesprüht. Das hat mir die Werbung immer gesagt, dass man damit auch bei Frauen extrem attraktiv
Deodusche, ja.
Kommt ja, gut. Genau. Ja, aber na, Hauptsache, man stinkt halt nicht. Und solange man sich selber jetzt nicht unangenehm findet, finde ich, geht's ja auch eigentlich noch. Ansonsten, das Wetter, hatten wir ja schon gesagt, ist relativ scheiße. Es ist irre kalt nochmal geworden. Wir hatten vor einer Woche nochmal Schnee. Umso lustiger, wenn dann die Heizung bei dir im Zimmer nicht funktioniert. Und ansonsten, glaube ich, habe ich das Gefühl, es plätschert jetzt angenehm so vor sich hin.
Was noch cool ist, ein paar Mitschülerinnen haben noch ein Stipendium bekommen von der Karl-Gerold-Stiftung.
Yay.
Nachträglich. Auch richtig cool. Ja, und sonst geht es jetzt einfach, glaube ich, so richtig los mit Schreiben, Schreiben, Schreiben.
Schreiben, Schreiben, Schreiben. Aber bevor wir zum Schreiben, Schreiben, Schreiben kommen, wollen wir mal über dein Thema reden. Denn du möchtest mit mir heute über Dialekte sprechen. Und ich würde sagen, wir fangen einfach direkt mit einem Clip an, den du mir mitgebracht hast, nämlich von niemand Geringeren als Christian Streich, der Fußballtrainer, ich glaube, der längst amtierende Fußballtrainer der Bundesliga aktuell, vom FC Freiburg, von dem du ja großer Fan bist.
SC, also, ja.
Und nicht nur vom, ich glaube, du bist sogar Vereinsmitglied, kann das sein?
Nee. Ich hatte auf der letzte Woche hier mal eine Trainingsjacke an, da meinte unser Schulleiter, ich wusste ja gar nicht, dass du beim SC Freiburg spielst. Dann habe ich gesagt, ja doch, wusste es nicht. Und er hat es dann immer noch geglaubt, aber ich hoffe, ich konnte es auflösen, dass ich nur Fan bin.
Okay, aber es ist auch definitiv, würde ich sagen, ein sehr sympathischer Club. Ich bin ja selber Berliner und mit Hertha habe ich mich jetzt nie sonderlich anfreunden können. Aber wir hören uns mal eben an, wie der Christian Streich spricht.
Der Ball ist gekommen und dann hat er mich halt einfach, bumm, über den Hufe gerannt, heißt es in Alemannisch.
Sieht total einfach aus, ist es nicht, ist ein Instinkttor.
Ich weiß nicht, ob sie besonders cool sein wollte, weil sie in der Hauptstadt sind.
Und dann macht es Batsch, Batsch, Batsch und dann gibt es drei Doppelpässe.
Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen, auch nicht in Freiburg.
Du musst mich ja kurz aufklären. Als Berliner hat man ja tendenziell mal keine Ahnung, wie Dialekte eigentlich klingen. Man kennt vielleicht maximal noch so die ostdeutschen Dialekte. Das ist jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, alemannisch.
Das ist alemannisch, genau. Wird im Volksmund auch manchmal badisch genannt, ist aber Quatsch, gibt nur alemannisch, das im Südwestraum eben vorherrschend ist. Das Schwäbische ist eine Teilform davon, also alemannisch ist quasi der Großdialekt und davon gibt es verschiedene Ausprägungen im schwäbischen Raum. Selbst innerhalb von Baden, Freiburg hört sich komplett anders an als Lörrach zum Beispiel. Auch das Schweizerdeutsche ist eine Ausprägung des Alemannischen und das Elsässisch.
Und wahrscheinlich hören aber die unterschiedlichen Gruppen das nicht so gerne, ne? Dass das letztendlich Auswüchse aus derselben Sprachwurzel sind, oder?
Also ich glaube, gerade die Schwaben wollen sich natürlich klar abgrenzen, aus Autonomiebestrebungen wahrscheinlich, aber ich glaube, da muss man sie aus sprachwissenschaftlicher Perspektive enttäuschen. Die sind doch nur Partner im Herzen.
Das heißt also, was ich hier den ganzen Tag um mich herum in Reutlingen höre, ist zwar Schwäbisch, aber zumindest doch sehr nah mit dem Alemannischen verwandt, oder? Badischen, wenn man es umgangssprachlich sagen will.
Genau, also ich werde schon oft angesprochen von Leuten aus Berlin, aus Hamburg, die sagen, es hört sich irgendwie gleich an. Für mich sind es irgendwie Welten. Also ich zum Beispiel, wenn ich Schwäbisch höre, zieht sich bei mir alles zusammen, weil es sich total anders anhört.
Du musst ja sehr leiden gerade hier.
Eieiei, wenn dann die Zeitung als Zeitung verkauft wird, dann hört es bei mir auf. Ja.
Wie würde jetzt der Badenser oder der Alemanne das aussprechen, das Wort Zeitung? Also ja. Der Schwabe sagt Zeitung und...
Viel schöner. Zittig.
Zittig?
Ja.
Das klingt ja wirklich ganz anders.
Ja,
also da sind ja Buchstaben reingepurzelt auf einmal, die da eigentlich gar nicht reingehören.
Ja, es geht schon, wie du hörst, in Richtung Schweizerdeutsch. Ich glaube, müssen wir Brigitte mal fragen, aber wahrscheinlich gar nicht so anders.
Und du bist selber ja gebürtiger Freiburger. Ich weiß nicht genau wo. Du bist in Region Freiburg aufgewachsen, in der Stadt selber?
Ich bin in Freiburg geboren tatsächlich, im Krankenhaus. Aber aufgewachsen in der Nähe am Kaiserstuhl, ist in der Weinbauregion an der französisch-deutschen Grenze. Und da wird sehr krass alemannisch geredet, ja.
Und du sprichst auch selber, alle. Ich will es jetzt nicht aus dir rauskitzeln, ich weiß, dass es immer unangenehm ist, wenn Leute Dialekt sprechen sollen, aber du kannst du mir einen badensischen, einen alemannischen Satz einmal kurz vorsprechen, möglichst so, dass ich ihn nicht verstehe?
Ich glaube, egal, was jetzt sagen wird, ich würde mich gar nicht verstehen.
Ich habe es tatsächlich verstanden,
Jawohl.
Wie gesagt, ne, Berliner kennt das halt nicht, ich selber bin ja auch West-Berliner, das heißt, ich kann zwar Berlinern, aber es ist nicht unbedingt mein Naturell. Also ich bin zwar auch in einem Ossi-Haushalt groß geworden und ich glaube, mit am meisten berlinerisch oder mein berlinerisch geprägt hat das letzte Jahr oder die letzten anderthalb Jahre, wo ich bei Jung Naiv gearbeitet habe. Und unser Producer Tyler, Alexander Tyler, der ist Hardcore-Berliner, der kommt aus Hohenschönhausen. Und da wird halt richtig Hardcore-Berliner den ganzen Tag. Also das ist halt dann alter Ostteil und da ist das noch sehr viel mehr Alltag, dass du Berlinerst. Je tiefer du nach West-Berlin vordringst, desto weniger wird Berlinert, einfach weil es tendenziell eher so der Pöbel-Dialekt war. Man wollte mal nichts mit zu tun haben. Wiederum in der DDR war das ein guter Ton, dass du halt einen Arbeiterdialekt gesprochen hast. Jetzt wäre das nächste Ping. Ist denn das Alemannische nun wirklich auch eine eigene Sprache oder ist es auch eine sogenannte Mundart, wie ja zum Beispiel auch das Berlinerische?
Also ich meine, wahrscheinlich werde ich was völlig Falsches sagen, aber ich glaube, das Alemannische ist eine Mundart, ja.
Das heißt, der Alemanne kann switchen zu Hochdeutsch und weiß, dass das jetzt, also dass das eher mit seinen, also ne, zum Beispiel Berliner Style wäre halt dann, dass man mit seinen alten Arbeiterkumpels quatscht du halt berlinerisch. Und so weiter, diese Peer Group verlässt, wird dein Deutsch wieder anders oder nähert sich wieder mehr dem Hochdeutsch an, weil du eben nicht mehr in deiner soziokulturellen Gruppe unterwegs bist.
Also es gibt, glaube ich, tatsächlich auch von der Landesregierung bezahlte Autoaufkleber, wo drauf steht, mir könne alles außer Hochdeutsch. Man merkt es ja bei mir selber, ich habe das Hochdeutsche abtrainiert oder mir wurde es abtrainiert, sagen wir es so. Also es fängt schon in der Grundschule an, dass man halt, das Dialekt halt nicht so gern gesehen wird.
Warum? Kannst du dir das erklären? Warum man das an der Schule den Kindern austreibt?
Keine Ahnung, weil man es halt im Berufsleben einfach braucht. Und ich glaube, das ist auch eine der Thesen, die ich mitgebracht habe. Es ist so ein ganz schmaler Grat beim Dialekt. Entweder es ist irgendwie kultig, ehrlich, authentisch oder es ist halt provinziell und du bist der Dorfdepp, der halt Dialekt redet.
Aber Streich zum Beispiel ist ja super kultig. Also den kennt man ja auch über die baden-württembergischen Landesgrenzen hinweg und ist ja auch sehr beliebt eigentlich bei allen.
Ja, Winfried Kretschmann ja auch und der redet ja auch mega kauzig Schwäbisch. Aber bei denen kommt halt dazu, dass sie so ein krasses Selbstvertrauen haben und das halt einfach durchziehen und es nicht so, dass es ihnen wie bei mir jetzt einfach rausrutscht und man eigentlich selber vielleicht auch unsicher ist, ob man das überhaupt will oder nicht, Dialekt reden. Und die vertreten das halt einfach knallhart und ich glaube, das macht es bei denen aus.
Mhm. Wollen wir mal den nächsten Clip hören, den du mitgebracht hast? Jetzt geht es diesmal ums Bayerische.
Mit dem ich überhaupt keine Verbindung habe, aber ich finde die Aussage total spannend. Für die
du dich, schämst dich einem sozusagen ein bisschen dafür. Ist das so ein Provinzproblem hier, dass man da mit Bayern eigentlich nicht irgendwas zu tun haben will?
Das überhaupt nicht, aber ich finde, das klingt jetzt so ein bisschen nach Heimatunterricht irgendwie.
Es ist also wirklich absolutes Klischee, bayerisch auf jeden Fall. Auch wir hören mal rein.
Wenn ich bayerisch rede, dann bin ich absolut offen. Dann bin ich total verletzbar, weil ich genau das sage, wie ich es denke. Und das ist das Problem. Wenn ich Hochdeutsch rede, muss ich überlegen, was sage ich jetzt, dass der das versteht.
Ich habe es verstanden tatsächlich.
Ja,
und
voll.
Und ich würde auch ihm das unterschreiben, dass er wahrscheinlich, würde er jetzt Hochdeutsch reden, sich sehr verstellen müsste, wenn er dasselbe sagt.
Ja, genau, das ist das Ding. Ich habe so eine Art inneren Konflikt mitgebracht. Ich meine, das haben wir ja bei der Ich-Reportage gelernt. Und yeah, yeah. Da ich ja jetzt mich selbst zum Thema hier mache, ist das genau das. Ich merke schon in der Klasse hier oder auch selbst bei der Regionalzeitung, wo ich davor war, bei der Badischen Zeitung, was ja noch komischer ist, weil die lebt ja davon, dass man irgendwie heimatverbunden ist. Selbst da fiel es mir irgendwie schwer, für mich so die Sprache zu finden. Ich bin jetzt überhaupt nicht der Typ, der jetzt in dem Alltag mega alemannisch schwätzt die ganze Zeit, sondern ich habe so ein paar, ja, bei mir rutscht das so ab und zu mal durch, wenn ich dann irgendwie Ich sag oder Meinsch oder Kant, so die Richtung, da rutscht das durch, aber sonst habe ich mir das ja schon abtrainiert. Aber genau das ist das Problem, dass ich einfach selber nicht weiß, will ich das, weil ich vielleicht dann ein bisschen dümmlich wirke oder will ich es doch, weil es mega authentisch ist und ich mich selber wohler fühle. Und das bringt dieser Mann eben in dieser Dokumentation ganz gut rüber, weil man mit dem Dialekt ja auch so ein bisschen die Hosen runterlässt. Man zeigt sich verletzlich, wie er sagt.
Mhm. Ja, und gerade wenn es halt dann noch ein Dialekt ist, der jetzt nicht unbedingt als cool gilt, ne? Wir haben ja vorhin noch geredet, dass Herr Sächsisch zum Beispiel dann auch sehr verpönt ist im Allgemeinen, zumindest außerhalb Sachsens. Ich würde fast sogar sagen, ist bestimmt, wenn man jetzt eine Umfrage machen würde, geht es wahrscheinlich als der hässlichste Dialekt, den man so sprechen kann, obwohl ich es zum Beispiel irgendwie auch echt feier. Also
ja, ich auch, aber ich habe mir vorher Umfrage angeschaut. Bei der Beliebtheit oder Unbeliebtheitsskala ist Sächsisch tatsächlich an Rang 1 mit 55% der Befragten.
Wow. Ja. Und der beliebteste Dialekt?
Das war, glaube ich, Bayerisch.
Tatsache.
Bayerisch, ja.
Es sind einfach so viele, vielleicht haben die einfach zu viel Macht.
Ja, das habe ich mir auch gefragt. Ich habe so das Gefühl gehabt, jeder, der gefragt wurde, hat einfach das gesagt, wie er spricht. Und dann hat man so ein Gesamtbild ergeben.
Vielleicht haben sie auch einfach halt die Umfrage nur in Bayern gemacht.
Oder ja, so. Kann auch sein.
Das ist natürlich klar, dass die Sachsen da irgendwie abfallen. Und
Berlinerisch übrigens bei beiden beliebt sowie unbeliebt auf Rang 3. Also irgendwas Komisches dabei.
Wie sieht es da bei dir aus? Findest du das Berlinerische angenehm oder schämst du dich dann eigentlich auch immer eher?
Ich finde es mega angenehm. Ich bin prinzipiell dafür, dass jeder so redet, wie er will.
Na, dann ziehen wir das jetzt durch. Dann haust du jetzt den ganzen Tag hier jetzt nur noch die letzten paar Minuten nur noch alemannische Sätze raus und ich versuche ein bisschen mehr zu Berlinern.
Hajo, machen wir das.
Dann machen wir es so. Ich hab mich auch tatsächlich, versuche mich immer sehr zusammenzureißen, hier nicht Schwäbisch anzufangen zu schwatzen. Aber weil ich glaube, ich dann in Berlin auf jeden Fall übelst Ärger bekommen werde.
Ja, das kann krasse Folgen haben,
glaube ich. Definitiv.
Gerade im Prenzlauer Berg wahrscheinlich.
Ja, da ist man ja relativ abgehärtet, ja, schon, was das angeht.
Das seid ihr unter euch, ne, ihr Schwaben.
Ja, ich habe auch lange im Prenzlauer Berg gewohnt, also hatte auch schwäbische Nachbarn. Wo ich auch immer das Gefühl hatte, die tragen das auch mit einem gewissen Stolz vor sich her. Also die wissen natürlich dann darum, dass das gerade hier im Berliner Raum jetzt nicht unbedingt Begeisterungsstürme auslöst, aber das mit so einem gewissen Trotz dann aber weiterhin durchziehen wollen.
Ja, und das Schwäbische hat ja auch so ein Selbstverständnis von Bosch und Mercedes. Das transportiert ja so ein bisschen Wohlstand auch.
Absolut, ja.
Aber was ich echt total spannend finde, ist in meinen Augen, dass manche Dialekte so ein bisschen als kultig irgendwie gelten. So der Berliner, der irgendwie im Fernsehen Berliner hat oder was weiß ich, Olli Schulz zum Beispiel mit seinem leichten Hamburgerisch, die gelten ja oft als total cool und authentisch, irgendwie Berliner Schnauze, ne? Aber wenn ich jetzt in der Tagesschau anfangen würde, irgendwie Isch zu sagen oder so, dann fragen die, ey, was habt ihr denn da für einen Bauern eingeladen?
Ich finde es immer lustig, dass zum Beispiel die Ärzte, die Punkrock-Band aus Berlin, dass sie immer noch sehr straight durchziehen. Also auch Farin Berlin hat straight in seinen Interviews. Selbst in der Tagesschau mit Ingo Zamperoni hat er das noch durchgezogen. Wahrscheinlich, ja, aber der Alemanne würde sich vielleicht noch ein bisschen mehr zusammenreißen dann dort. Ja.
Wahrscheinlich, ja, außer er heißt Christian Streich.
Ja gut, klar, aber da der will, glaube ich, auch einfach gar nicht anders.
Aber tatsächlich auch ein großes Thema. Ich glaube, man merkt es ja bei Markus Söder, dass der sich, habe ich zumindest schon gehört, dass er sich so ein bisschen sein Fränkisch abtrainiert, mit Blick aufs Kanzleramt wahrscheinlich.
Ja, wer Kanzler von allen werden.
Aber
ja.
Schade, oder? Dass der Bayer halt dann sich seine Sprache abtrainieren muss, ne, damit er als von allen Deutschen irgendwie verstanden wird. Ich finde, natürlich ist es wichtig. Ich finde natürlich, oft ist auch beim Dialekt so eine gewisse Arroganz dabei, dass man irgendwie aus Trotz sein Bayerisch raushaut und dann gar nicht will, dass der andere einen versteht. Wahrscheinlich einfach, damit man Bayerisch redet. Das finde ich natürlich auch uncool, aber so eine gewisse Färbung finde ich irgendwie sympathisch.
Ich bin da auch schwer dafür. Ich habe auch immer das Gefühl, das ist so ein bisschen so ein deutsches Problem, dass man sich da so tendenziell ein bisschen für schämt und es dann eher sich abtrainiert. Ich war relativ lange mit einer Halbitalienerin zusammen und die meinte halt, dass man dort noch mit seinem Dialekt noch mal stolzer umgeht. Obwohl es da noch viel größere Sprachprobleme dann halt gibt. Also ein Sarde halt einen Römer wirklich teilweise nicht mehr versteht, weil die Sprachen sich zu sehr unterscheiden. Oder die Mutter meiner Ex-Freundin kam aus Neapel. Und das Neapolitanische ja wirklich auch nochmal eine eigene Sprachwurzel tatsächlich hat. Und die Sprachwurzel ist dieselbe, aber nochmal eine ganz andere Dialektik, ganz teilweise andere Grammatik auch noch benutzt. Und ich glaube, vielleicht auch wirklich an dieser Bibelübersetzung weiterhin doch noch liegt, dass wir im Deutschen halt irgendwann mal, wann war das, im 16. Jahrhundert, diese einheitliche Übersetzung hatten und dementsprechend musste das jetzt erstmal jeder verstehen können. Und daraus hat sich, wenn ich richtig informiert bin, auch dieses Hochdeutsch dann entwickelt. Genau. Und das gibt es in vielen Sprachen ja tatsächlich nicht. Also im Italienischen gibt es kein Hochitalienisch, worauf man sich jetzt geeinigt hat. So am meisten dann eher noch vielleicht so das Römische, das ist dann meistens doch den Leuten noch am nächsten.
Ja, in der Schweiz ja auch nicht, ne?
Genau, da spricht man einfach dann vier Sprachen parallel. Können sich einfach auf nichts mehr einigen. Als kleiner Rausschmeißer hast du mir noch einen Clip von Instagram mitgebracht.
Oh ja.
Willst du über den noch kurz was sagen, über den Kollegen?
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Große Follow-Empfehlung, Kosu Rap, Rapper aus Haslach im Kinzigtal im Schwarzwald. Macht Musik für Kristall, kann man finden, wie man mag, aber macht richtig gute Lieder teilweise und fängt seit, ich weiß gar nicht, wie lange der das schon macht, ein halbes Jahr vielleicht, hat er begonnen auf Instagram und TikTok Werbung fürs Alemannische zu machen. Er ist Person of Color und er berichtet dadurch auch über Rassismuserfahrungen und macht es aber so unfassbar witzig. Und in dem Clip, das war der allererste, steht er an einer Haustür. Ich glaube, das muss man dazu sagen, weil sonst wird es echt schwer. Also er steht vor einer Haustür und will klingeln. Und sein Format ist so, dass er immer am Anfang sagt, we in the Black Forest, we don't say XY. Also wir im Schwarzwald sagen nicht das und das und dann kommt die Schwarzwald-Übersetzung.
Und er spricht immer auf Englisch, weil er selber englische Wurzeln hat oder weil er einfach hofft, dass das international dann Fame wird? Oder?
Ich glaube, das ist einfach auf die TikTok-Community ausgerichtet, okay. Ja.
Das hören wir uns mal an. Er steht vor einer Haustür und will klingeln und es passiert dann tatsächlich Folgendes.
In Germany, in the Black Forest, we don't say that bell doesn't ring. We say...
Selle Schell Schell, nicht Schelle, sie lieber an Sellere Schell. Selle Schell Schell.
Das musst du mir einmal übersetzen.
Ja,
da habe ich tatsächlich nichts verstanden.
Das trainieren wir jetzt gleich noch den ganzen Tag. Zungenbrecher.
Alles klar, hau raus. Aber erst mal, was hat er da gesagt überhaupt? Ich habe es nicht verstanden.
Er sagt, Selle Schell, diese Klingel, schellt nicht, klingelt nicht.
Ja.
Schelle sie... Klingeln Sie?
Schelle Sie.
Schelle Sie? Lieber an Sellere Schell. Also klingeln Sie lieber an dieser Klingel. Also hat die falsche Klingel erwischt.
Schelle sie lieber an Sellere Shell?
Weil Sally Shell schellt.
Aber das Selle ist, steht dann für diese?
Genau, Sally.
Okay. Wo kommt das her, frage ich mich dann immer. Also das klingt ja nun wirklich derart weit entfernt von dem, was wir so klassisch Hochdeutsch nennen.
Boah, da muss man, glaube ich, ganz, ganz weit in die Vergangenheit reisen, aber Sally Standard.
Ich finde das bei Sprachen immer so faszinierend, weil ich mir eigentlich immer oft vorstelle, dass das ja nur dadurch angefangen hat, dass Leute angefangen haben, Sachen falsch auszusprechen. Also irgendwann kamen halt mal die Römer ins heutige Frankreich und haben halt ihr Latein mitgebracht und irgendwann haben die Franzosen angefangen, das komplett falsch auszusprechen, das Latein. Und dann ist irgendwann mal Französisch entstanden. Oder die komischen Italiener, die keinen Bock mehr hatten auf das Standardlatein, haben angefangen, das dann ein bisschen schicker und ein bisschen geschmeidiger auszusprechen und schwupps, war Italienisch da. Ich finde es immer noch irre, wo dann letztendlich das so der Grund dafür liegt, dass man das in den bestimmten Teilen dort so ausspricht.
Wahrscheinlich auch einfach Abgrenzung zu Nachbarorten. Also es ist bei uns ganz extrem, dass im Kaiserstuhl und im Schwarzwald, dass jedes Dorf so seinen eigenen Dialekt hat. Das verschwindet zwar ein bisschen, dann weicht so ein bisschen so einem Regio-Dialekt, aber ich glaube, das war auch ein Grund, dass man einfach anders klingen wollte als die Nachbarn. Mhm.
Was geben wir noch zum Schluss mit? Wollen, bist du dafür, dass wir weiter mehr mit Dialekt sprechen oder freust du dich dann doch auch manchmal, dass du alle wieder verstehst?
Ich bin natürlich dafür, dass wir uns erstmal alle verstehen und ich glaube gerade auch für Menschen mit Migrationshintergrund vielleicht ist es vielleicht gar nicht schlecht, wenn wir einfach so möglich ungefärbt wie möglich reden. Aber prinzipiell bin ich schon dafür. Ich bin auch nicht viel schlauer, ob ich es jetzt für mich entdecke oder nicht. Also ob ich das durchziehe oder nicht. Aber ja, ich gehe auf jeden Fall gestärkt in den Alltag.
Und einfach vielleicht als großes Vorbild Christian Streich nehmen, der es ja auch durchzieht.
Auf jeden Fall. Und jetzt üben wir noch einmal den Zungenbrecher, bitte.
Du musst ihn mir noch einmal vormachen.
Sally Shell schellt nicht.
Sally Shell schellt nicht.
Sally Shell schellt nicht.
Sally Shell schellt nicht.
Richtig. Schelle sie lieber an Sellere Shell.
Schelle sie lieber an Sellere Shell.
Weil Sally Shell schellt.
Weil Sally Shell schellt.
Hervorragend, Paul.
Super. Ich verlasse diese Aufnahme als richtiger Alemanne.
Jawohl.
Ich merke auch schon, wie alemannisches Blut durch meine Adern geht und wie meine Berliner Herkunft langsam, aber sicher. Ich bin gespannt, in was für einem Zustand ich wieder nach Berlin ziehe, falls es überhaupt passieren sollte. Lieber Joshua, wir haben jetzt, was schätzt du, wie lange haben wir jetzt aufgenommen?
Halbe Stunde?
Ja, das sind 40 Minuten.
Ui, schon. Ja, das ging ja ratzfatz.
Es ist immer so, ne, dass eigentlich Leute, die noch nie Podcast aufgenommen haben, wahnsinnig überrascht sind, wie schnell dann doch die Zeit vergeht.
Krass.
Und teilweise, wie wenig man dann doch, wie lange es dann doch dauert, bis man ein Thema auch einigermaßen vernünftig dann auch abgekaspert hat.
Ja, und ich hoffe, ich konnte ein bisschen was anstoßen. Das war jetzt keine These, das war einfach eine Diskussionsgrundlage. Ich hoffe, wir können in der Klasse aber auch drüber hinaus ein bisschen drüber reden.
Ja, das hoffe ich sehr. Lieben Gruß erstmal an der Stelle. Ich hoffe, ihr hört auch alle fleißig den Reutcast. Ich bedanke mich bei dir, lieber Joshua, dass du heute in meinem kleinen Studio warst und mit mir diesen Podcast aufgenommen hast. Ich danke auch nochmal allen Mitgliedern und Mitgliederinnen, das ist, finde ich, ein Wort, wo es mir schwerfällt zu gendern, aber ich habe es jetzt trotzdem mal gemacht, die bei MyStiftung24 dabei sind. Wie gesagt, das Ganze ist tatsächlich nur dadurch möglich, dass ihr mir hier Geld überweist, wofür ich jedes Mal danke und jedes Mal ehrlich bewegt bin, weil ich persönlich das mir immer noch so surreal vorkommt, dass Leute dann irgendwie bei Twitter mitkriegen, ach, der fährt auf Corona-Leugner-Demo. Interessant, nachdem spende ich nochmal Geld, obwohl ich ihn noch nie gesehen habe. Also großes Dankeschön an der Stelle. Wir hören uns im nächsten Monat wieder. Ich hoffe, dass dann Pia wieder da ist. Die war eigentlich schon für diesen April vorgesehen, hat dann aber gemerkt, dass sie ja nach Berlin fährt, jetzt für 2-3 Wochen, glaube ich. Da freue ich mich sehr drauf auf die Aufnahme. Ansonsten gibt es natürlich auch noch Werbung zu machen, nämlich für Wie haben Sie das gemacht? Ein Podcast, den wir hier zusammen mit Reportagen FM produzieren, wo niemand Geringeres als Joshua Kocher letztens mit Marc Huja geredet hat. Den Namen ich richtig gerade ausgesprochen,
oder? Genau, ja. Der ist Reporter beim Spiegel und schreibt so Politikerporträts, unter anderem über Markus Söder, über den wir auch heute kurz geredet haben.
Ja, genau. Der möglicherweise nicht Kanzler wird.
Ja,
wir lassen uns mal überraschen von der Schmierenkomödie, die da gerade vonstatten geht. Lieber Joshua, ich danke dir vielmals für die Zeit.
Danke dir, Paul, war schön.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, spendet fleißig. Ich freue mich und ich kann es gebrauchen und bis bald. Ciao, ciao.